Ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session Börse at Home, wie immer montags. 30 Minuten mit Finanz-Know-how, das es in sich hat, besonders heute. Ich mache ja momentan mit meiner Kollegin Jana relativ viel für Einsteiger, Einsteigerinnen. Deswegen freue ich mich sehr, dass Kollege Mathis Schulze-Eising heute bei uns ist. Und es ist nämlich kein Einstiegsthema, es ist wirklich nur für fortgeschrittene Anlegerinnen, Anleger. Wir reden über Optionen, auch wenn es den Namen Einstieg im Titel trägt. Mathis, schön, dass du da bist. Ich wollte schon ganz lange mal dieses Thema hier aufgreifen. Wir hatten auch mal einen externen Gast, aber jetzt heute sehr schön. Optionen für Einsteigerinnen und Einsteiger. Erste Frage vor. Ah, nee, ich muss mal kurz sagen, wer du bist. Entschuldigung. Mathis ist bei uns bei der Eurex zuständig für die Betreuung der Depotbanken und der. Ja, der Banken, die quasi zwischen Ihnen jetzt als Teilnehmer, zwischen euch und dem Marktplatz selber sitzen, im Sales-Bereich. Und er weiß perfekt, was man braucht an Know-how, um vielleicht mit diesem Thema mal liebzuäugeln und loszulegen. Mathis, was macht Optionen so spannend?
Hi Edda, erstmal freut mich, dass ich hier heute sprechen kann. Grundsätzlich, ich glaube, das Schöne an Optionshandel ist, dass ich sie so vielseitig einsetzen kann. Ich kann mit einem Long Put im Grunde auf mein Portfolio absichern aus bestehenden Aktien. Ich kann mit einem Long Call auf zusätzliche Kursgewinne spekulieren. Ich kann mit Short Positionen im Grunde Zusatzeinkommen auf meinen Bestand generieren und bin im Grunde ganz flexibel, wie ich Optionen einsetzen kann, um im Grunde mit meiner Strategie am Ende Geld zu verdienen.
Klingt gut. Vielleicht wollen wir sie mal für Leute, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, abgrenzen zu dem, was man sonst so kennt. Also was unterscheidet jetzt eine Option zum Beispiel von einem Zertifikat?
Also grundsätzlich, ich glaube, nur weil der Name Option drinsteckt, muss man nicht davon ausgehen, dass eine Option gleich funktioniert. Ein Zertifikat bzw. ein Optionsschein, ein Knockout und so weiter sind Bankenprodukte. Ja, Banken geben im Grunde ein Produkt zu einem gewissen Emissionspreis ab. In diesem Emissionspreis sind neben dem fairen Wert der Option auch noch mal weitere Kosten mit drin. Zum Beispiel die Absicherungskosten auf Seite der Bank. Ich habe noch eine Gewinnmarge von der Bank mit eingerechnet und so weiter. Dafür ist im Grunde ein Zertifikat flexibel zugänglich. Ich habe ganz viele verschiedene Ausführungen. Ich kann mit kleinem Geld, mit großem Geld partizipieren. Ich kann über verschiedene Laufzeiten handeln und so weiter. Und eigentlich jeder Broker in Deutschland bietet Zertifikate an. Eurex-Optionen sind wesentlich standardisierter. Es ist im Grunde ein standardisiertes Derivat. Das heißt, ich habe gerade was die Kontraktgröße angeht, im Grunde gleiche Werte über alle Optionen hinweg. Klar, ich habe verschiedene Ausübungspreise, ich habe verschiedene Verfälle, aber es ist wesentlich standardisierter als ein Zertifikat. Dafür wird im Grunde von der Börse einmal am Tag ein sogenannter Settlementpreis berechnet. Dieser Settlementpreis ergibt sich aus dem fairen Wert der Option und an dem wird dann im Grunde am Ende der Gewinn abgerechnet. Ja, also es ist standardisierter, aber im Grunde einfach hat einen transparenteren Preis.
Ja, ich benutze oft das Beispiel Großmarkt versus Einzelhandel, um das zu erklären. Passt das so einigermaßen? Für
Könnte
dich als
man
Profi?
so fassen, beziehungsweise, also es ist halt Großmarkt, würde ich jetzt nur reinkommen, wenn ich auch ein Großhandelskunde bin. Zum Beispiel in einer Metro komme ich ja nur mit einer Metrocard rein. An der Eurex kann ich aber auch über meinen Broker so partizipieren, ohne jetzt irgendwie mich als professioneller Investor anmelden zu müssen.
Da hast du völlig recht, welche Broker das anbieten, das machen wir am Schluss von dieser Session.
Genau.
Aber ich finde einen Unterschied relativ wichtig, ist die Preisbildung, oder? Also im Optionshandel ist es ja Angebot und Nachfrage, aus meinem Laienverständnis, und am Zertifikatemarkt werden die Preise ja anders gebildet.
Genau, so ist es. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Märkten, würde ich sagen, ja.
Und was mir öfter passiert, vielleicht sollte man das auch noch mal kurz erklären, was da der Unterschied ist. Auf Börsentagen kommen Leute zu mir und sagen, sie handeln Optionen und sie reden aber von CFDs. Was ist da jetzt so der Unterschied?
CFD ist auch ein strukturiertes Produkt. Das ist im Grunde von Brokern berechnet, oft sogar ohne direkt den Index dahinter stehen zu haben. Das heißt, die Broker berechnen im Grunde den Indexstand für sich selber. Das nennt man dann Germany 30 oder so anstatt DAX 30. Es ist im Grunde ein anders strukturiertes Produkt wie eine Option. Ja, es geht in beide Richtungen. Ich kann im Grunde einen Hebel frei auswählen und so weiter.
Ja, ich finde es auch recht wichtig bei CFDs, dass das Closed Shop ist. Also man handelt immer gegen den Anbieter und logischerweise, wenn man selber Geld verdient, verliert der es. Also muss man ja, also derjenige, der einem den CFD verkauft, die Plattform sozusagen, das sollte man vielleicht immer im Hinterkopf haben bei CFDs. Aber jetzt waren wir schon so ein bisschen tief drin eigentlich. Vielleicht magst du mal definieren, was ist eigentlich eine Option? Aus was besteht sie?
Also grundsätzlich hat eine Option vier Ausprägungen. Ich habe einmal einen Long Call, ich habe einen Long Put, ich habe einen Short Call und einen Short Put. Fangen wir erstmal mit der Long-Seite an. Auf der Long-Seite kaufe ich, anders als im Future-Handel, erstmal nur ein Recht. Das Recht, beispielsweise eine Aktie zu einem fixen Preis über eine gewisse Laufzeit hinweg zu kaufen, das wäre dann ein Long Call, oder zu verkaufen, das wäre ein Long Put. Dieses Recht muss ich nicht ausüben. Das heißt, wenn der Aktienkurs in Zukunft schlecht für mich steht, dann lasse ich die Option im Grunde einfach verfallen. Für eine Long-Position zahle ich aber eine Prämie, also aktuell direkt bei Vertragsabschluss an die Short-Seite. Das ist so, eigentlich zu so vergleichen wie eine Versicherung, die ich abschließe auf meinen Kurs. Wenn alles gut geht, habe ich im Grunde die Prämie bezahlt, wie an die Versicherung auch, und dann ist aber auch alles gut. Wenn nicht, kann ich im Grunde von meiner Versicherung Gebrauch machen und kriege im Grunde eine Erstattung für mein Portfolio. Auf der Short-Seite, also die andere Seite, bin ich im Grunde der Versicherungsgeber. Das heißt, bekomme bei Vertragsabschluss direkt die Prämie eingebucht, habe aber dafür auch die Pflicht, im Grunde eine Aktie zu liefern oder anzunehmen, wenn die Long-Seite von die Option im Grunde ausübt. Also ich nehme im Grunde ein Recht auf, aber dafür erhalte ich im Grunde auch eine Versicherungsprämie dafür.
Und die Höhe der Prämie, wie entsteht die?
Das ist im Grunde berechnet daran, also ich bilde ja einen Ausübungspreis bei Vertragsabschluss, habe einen sogenannten Strikepreis, und je näher im Grunde der Strikepreis an dem tatsächlichen Kurs der Aktie dran ist, desto teurer ist die Prämie am Ende auch. Und natürlich auch, je länger im Grunde die Option läuft, desto höher ist die Prämie auch.
Also, das mal übersetzt so ganz praktisch. Ich kaufe jetzt einen Call, Long Call, also ja, ich kaufe ihn. Ja. Das heißt, ich kaufe mir das Recht, eine bestimmte Aktie, nehmen wir mal als Beispiel, was nehmen wir? Bayer, die in einem bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Und das ist dann sozusagen der Strike-Preis. Und das Ganze hat noch eine Laufzeit. Das ist
Meistens
drei
3 Monate.
Monate, meistens 3 Monate. Und danach gibt es dann wieder eine neue. Also dann laufen die aus. Vielleicht hat ja die eine oder der andere schon mal gehört vom dreifachen Verfall. Das ist, wenn diese großen Optionen auslaufen, alle 3 Monate, im dritten Freitag im Monat. Und quasi dann kann ich für diesen Strike-Preis kann ich dann die Aktien kaufen und ich mache das nur natürlich, wenn der Preis niedriger ist dann als der aktuelle Marktpreis.
Genau, das machen
Ja. Und Szenario für vielleicht den Verkauf von einem Put?
Ja, also es gibt, wie gesagt, verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Ich habe beispielsweise, kann ich für den Verkauf von einem Put, ja gut, also für eine Long-Position im Put bin ich im Grunde, kaufe ich mir das Verkaufsrecht zu einem gewissen Preis. Das heißt, wenn ich im Grunde das Papier teurer verkaufen kann am Ende der Option, habe ich damit Gewinn gemacht, als der tatsächliche Kurs ist. Ja, also ich sichere mir einen Verkaufspreis von 130 beispielsweise. Am Ende der Option läuft mein Aktienkurs auf 120 runter. Ich kann aber trotzdem die Aktie zu 130 verkaufen mit einer Long-Position. Und so kann ich mir dann im Grunde mein Portfolio auch absichern. Beispielsweise, ich habe ein Portfolio aus deutschen Blue-Chip-Aktien. Also quasi repliziere den DAX 30 in dem Fall, dann kann ich mir mit dem Long Put im Grunde, kann ich mich gegen Kursverluste absichern. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel die nächste Tarifverhandlung in den USA, irgendwelche makroökonomischen Events, wo ich ein bisschen Angst habe, dass ich jetzt viel Geld verliere in meinem Portfolio, dann kann ich mir über die Laufzeit der Option im Grunde mit dem Long Put einen gewissen Verkaufspreis sichern und ein Risiko aus meinem Portfolio rausgeben.
Aber vielleicht ein kleiner Hinweis von mir. Eigentlich ist Konsens, dass man als Privatinvestor, als Privatinvestorin vorsichtig sein sollte mit solchen Absicherungsstrategien, weil die sehr teuer werden, wenn das nie eintritt. Das ist wie eine nicht so billige Reiserücktrittsversicherung, die man immer wieder abschließt und nie zurücktritt. Was gibt es denn für Optionen auf was für Wertpapiere, was ist so das Große, was an der Eurex gehandelt wird? Es gibt ja ganz viel, aber wir beschränken uns jetzt mal auf das Gängige hier bei uns im Markt.
Also gerade für Privatanleger sollten sowohl Aktienoptionen natürlich interessant sein. Also es ist im Grunde eine Option auf einen einzelnen Basiswert, auf eine einzelne Aktie. Wir haben aber auch im Grunde die ganzen Indexoptionen. Also da haben wir alle herkömmlichen Indizes, die von der deutschen Börse gelistet sind, sei es ein Eurostoxx, sei es ein DAX, sei es ein SMI und so weiter. Also ich kann im Grunde Optionen auf den Index selber handeln und im Grunde dann am Indexstand partizipieren dabei. Da gibt es dann auch Produkte, die wir insbesondere für Privatanleger zusammengeschnürt haben. Ich erkläre es mal jetzt zum Beispiel anhand der Kontraktgröße. Wenn ich jetzt eine Option handle, dann ist es oft, handle ich oft ein ganzes Paket von Aktien. Ja? Bei den Aktienoptionen habe ich eine Kontraktgröße meistens standardmäßig von 100. Das heißt, wenn ich jetzt eine Long-Position eingehe und übe die am Ende aus, dann muss ich nicht nur eine Aktie liefern, sondern meistens direkt 100 Stück. Je nachdem, wie hoch der Kurs ist der Basis der Aktie, gibt es dann auch Optionen mit einem kleineren Kontraktgröße. Aber im Grunde ist das ein bisschen das Risiko, was ich dabei bewege. In Indexoptionen sind wir da ein bisschen flexibler, weil wir da haben wir im Grunde beispielsweise eine Indexoption, gibt einen Multiplikator vor. Das ist beim Euro Stoxx 50 zum Beispiel 10. Das heißt, wenn ich eine Option auf den Euro Stoxx 50 handle, dann handle ich mit einer Option nicht einmal den Euro Stoxx 50, sondern direkt 10-mal. Habe also quasi ein Risiko gegenüber 10-mal dem Euro Stoxx 50 Stand, also knapp 55.000 Euro aktuell. Beim DAX, bei DAX-Optionen ist es ist der normal, für die normale DAX-Option der Multiplikator bei 25. Das sind direkt 600.000 Euro. Das ist für den einen oder anderen Privatanleger ein bisschen viel Risiko mit einer Position. Und deswegen sind wir darum dazu gegangen, um im Grunde ein Parallelprodukt zu listen. Das sind dann die Mini- oder Mikro-Optionen, wo ich im Grunde einen kleineren Multiplikator habe. Bei den Mini ist es 5 und bei den Mikro ist es 1. Also quasi handle ich mit einer Mini-Mikro-DAX-Option einmal den DAX-Stand.
Ja, es ist eine andere Größenordnung. Es ist dann etwas Privatanlegerrealistischer. Bei den Aktienoptionen sollte man auch im Kopf haben, dass, also so zwei Punkte. Das eine ist, wenn der Aktienpreis sehr hoch ist, wird das dann auch sehr groß, weil das hängt natürlich ganz stark von dem Aktienpreis ab. Also es macht einen Unterschied, ob jetzt eine Aktie nur 3 € kostet oder ob sie 500 € kostet. Dann geht es auch schnell in den sozusagen nicht mehr so überschaubaren Bereich, würde ich das jetzt mal nennen. Und da gibt es ja noch einen Teil, die ich persönlich ganz spannend finde, das sind nämlich ETF-Optionen. Ja, magst du vielleicht erstmal erklären, was das ist? Dann erkläre ich, warum ich die spannend finde.
Also grundsätzlich ist eine ETF-Option eine physisch gelieferte Indexoption. Also ich habe ja ein ETF, bildet ja am Ende nur einen Indexstand wieder, mit einem gewissen Tracking-Error natürlich, aber grundsätzlich ist das die Idee dahinter. Und ich kann mir im Grunde mit einer ETF-Option den Indexstand liefern lassen. Also das heißt, bei Ausübung der Option kriege ich dann auch tatsächlich den ETF geliefert in mein Portfolio. Ja, also es gibt eine physische Lieferung dabei, anders als bei Indexoptionen, wo ich im Grunde ein paar Ausgleich von Differenz zu dem Endkurs habe und dem Ausübungspreis.
Ja, was ich auch charmant finde, danke für die Erklärung, was ich charmant finde, ist, dass eine ETF-Option, ich habe immer noch bei einer Einzelaktie ein Einzelwertrisiko und das, da denken wir immer so, das ist nicht besonders viel, weil die glauben, irgendeine DAX-Aktie habe ich eine Option drauf, wird schon nichts passieren. Aber wir kennen alle ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, in der es eben doch was passiert ist. Und beim ETF habe ich ja dann die Streuung von dem ETF dahinter. Ja, also das finde ich das Sympathische. Euro Stoxx 600, sind das 600 Aktien, die da drin sind.
Genau, ich
Aber
habe einfach
jetzt.
nur Risikodiversifikation, was der Basiswert eigentlich hergibt.
Ja, genau. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Aber bevor wir, da sprechen wir nachher beim Handel drüber. Wir wollten noch über Strategien sprechen. Vielleicht magst du ein paar Strategien skizzieren.
Ja, ein paar habe ich ja gerade schon aufgezeigt, also im Grunde ein Long Put, um sich das Portfolio abzusichern, Long Call, um zusätzlich nochmal von steigenden Kursen zu profitieren, also sich quasi nochmal einen Hebel einzubauen. Eine sehr gängige Strategie, gerade für Privatanleger, ist beispielsweise die Covered-Call-Strategie. Bedeutet im Grunde, ich habe ein Portfolio an Aktien und schreibe auf diese Aktienoption. Das heißt, ich gehe Short-Calls ein, ich verkaufe Calls auf meine Aktien, die ich im Bestand habe, wo der Strike-Preis im Grunde über dem aktuellen Kurs ist. Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten am Ende am Laufzeitende. Entweder der Kurs ist immer noch unter dem Strike-Preis. Dann habe ich im Grunde durch die Prämie, die ich auf der Short-Seite kassiert habe, ein Zusatzeinkommen auf mein Portfolio generiert. Und im Worst Case habe ich im Grunde einen Kurs, der über dem Strike-Preis ist und die Long-Seite übt die Option aus. Dann habe ich aber trotzdem noch im Grunde vom Kursverlust bis zum Strike-Preis profitiert, weil ich habe ja die Aktien im Bestand bei mir. Und also mein Verlust ist dann im Grunde effektiv die Differenz zwischen dem Kurs am Ende der Laufzeit und dem Ausübungspreis, aber habe ja für diese Position auch noch eine Prämie kassiert. Das heißt, die muss ich vom Verlust auch noch abziehen.
Und die ja, umso höher ist, je höher die Volatilität ist.
Genau.
Das finde ich immer noch ein ganz schönes Bild, weil einem das erklärt, wofür diese Prämie eigentlich ist. Natürlich, wenn ich sowas verkaufe und die Volatilität ist höher, erwarte ich ja eine höhere Belohnung dafür, also eine höhere Entlohnung, weil ich als Verkäuferin ja das Risiko nehme.
Am Ende ist es genauso wie alle anderen Investments. Ich habe eine höhere Rendite, wenn ich ein höheres Risiko eingehe.
Ganz genau. Und das gilt hier ganz genauso. Und was würdest du sagen, worauf muss man beim Start achten, wenn man damit jetzt mal loslegen möchte?
Also ich glaube, so ein bisschen die Grundlagen beherrschen ist erstmal das A und O. Ich muss mich erstmal ein bisschen einlesen, ich muss mir die gängigen Strategien durchlesen und sie auch verstehen. Ich sollte mir Auszahlungsprofile von den vier Varianten, im Grunde Long Call, Long Put, Short Call und Short Puts, das muss ich im Grunde im Hinterkopf haben und verstehen können, wann, ab welchem Punkt wird es kritisch für mich, wo ist ein Break-Even-Point und so weiter. Und dann im Grunde erstmal klein anfangen. Ja, also ich brauche jetzt nicht direkt die großen Short-Positionen auffahren. Ich glaube, am Anfang würde ich erstmal mit dem Long Call anfangen, weil auf der Long-Seite ist im Grunde mein Verlust limitiert auf die Prämie, die ich am Anfang bezahlt habe, weil wenn der Kurs schlecht steht, dann brauche ich die Long-Seite nicht ausüben. Dann habe ich im Grunde nur das verloren, was ich am Anfang einbezahlt habe. Und damit würde ich, glaube ich, erstmal in einer kleinen Size anfangen, mit Optionen zu handeln.
Ja, das klingt ziemlich sinnvoll. Und da ist ja definitiv, also es gilt ja immer, sein Risiko zu kennen und wissen, dass man es eingehen kann. Und da ist das Risiko ja tatsächlich auf die Prämienzahlung begrenzt. Also alles vermeiden, wo ich einfach nicht kontrollierbare, unüberschaubare Risiken habe.
Genau. Sich dem Risikobewusstsein ist, glaube ich, so das A und O, wenn man anfängt mit dem Optionshandel.
Da passt auch eine Frage dazu. Kennst du ein Buch? Kannst du ein Buch empfehlen zum Einlesen? Martina möchte das wissen.
Grundsätzlich gibt es diverse Fachbücher, Webinare, Seminare und so weiter. Das ist ein bisschen die Frage, wie möchte ich es lernen? Ich habe fachliche Bücher, die ich aus Uni-Zeiten kenne, da gibt es die Optionsgrundlagen vom Hall, soweit ich weiß, genau. Aber ich habe im Grunde ganz viel Fachliteratur. Eine direkte Empfehlung habe ich nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen, man muss sich so ein bisschen suchen, wem höre ich gerne zu, bei wem verstehe ich den Content und dann der Person halt auch dementsprechend folgen und den Content weiterverfolgen, ja.
Ja, ich habe noch eine Empfehlung, das steht tatsächlich in meinem Bücherregal, das heißt irgendwie Einstieg in Strategien mit Optionsscheinen, altmodisch, ganz altmodisches Cover. Dass nicht nur ich das Buch gut finde, kann man allein schon am Gebrauchtpreis erkennen. Das handelt immer noch ziemlich teuer dafür, dass es älter ist. Und ich habe so ein ganz gebrauchtes, abgeflattertes Exemplar gekriegt mit, da hat einer schon ganz viele Notizen reingemacht. Aber lohnt sich. Also ich tue das auch, ich habe den Titel jetzt nicht parat. Ich tue das auf jeden Fall in die Mail mit der Aufzeichnung zu heute mitschicken. Dann möchte Katja wissen, was denn der Mindesteinsatz ist. Vielleicht kann man das nochmal, ja, vielleicht können wir das einfach nochmal, du hast es ja schon angesprochen, aber das nochmal etwas plastischer.
Also einen direkten Mindesteinsatz habe ich nicht. Es gibt nicht sowas wie einen Sparplan oder irgendwie, dass ich mit 50 Euro jetzt direkt loslegen kann. Was mir halt klar sein muss, wenn ich jetzt eine Option eingehe, zahle ich auf der Long-Seite eine Prämie bei Vertragsabschluss plus eine Sicherheitsanforderung. Ja, diese Sicherheitsanforderung wird im Grunde von meinem Broker gemanagt. Das ist im Grunde sowas wie ein Geldbetrag, den ich im Grunde bei meiner Bank liegen habe, über die Zeitraum des Termingeschäfts. Das sind vielleicht 20% vom Nominalwert, die im Grunde dann auch steigen oder fallen, je nachdem, wie meine Optionsposition im Grunde gegen mich oder für mich läuft. Ja, und wie gesagt, also bei einem Investment von 23.000 für eine Micro-DAX-Option bin ich vielleicht bei 2.000 Euro, kann ich im Grunde mit einer Margin mitmachen und im Grunde schon mal, aber wie gesagt, das sind halt keine Kosten, sondern das ist im Grunde einfach nur die Sicherheitsanforderung, die ich hinterlegen muss.
Ja, ich gebe mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrungswelt, die schon ETF-Option, die ich schon skizziert habe, auf den Stock 600. Hat die kleinste Größe, weil da einfach, was ich hinterlegen muss, ist, dass ich ihn dann, falls es gegen mich läuft und ich dann den ETF kaufen muss, kriegen. Ja, das ist ja das, was ich da tue. Und dann bin ich so bei 5.000 Euro, die da einfach auf dem Konto sein müssen, damit klar ist, dass ich das auch kaufen kann, wenn ich das, genau, wenn mein Käufer das Recht zieht. Also das ist jetzt so meine praktische Umschreibung. Das hängt also ganz davon ab, die Mindestanforderungen, wie Matthias das ja schon gesagt hat, hängt ganz davon ab, was es für ein Instrument ist, auf welchem Basiswert und was dieser Basiswert für einen Preis hat.
Aber
Da
deshalb würde ich empfehlen, den Start vielleicht mit einer Long-Position zu machen, weil auch da halten sich natürlich die Sicherheitsanforderungen geringer, weil mein Verlust ja auch begrenzt ist auf eine Prämie.
Worauf sollte ich beim Handel noch achten? Sind die Spannen und Liquidität, ist das relevant?
Ja, natürlich. Also ich habe auch, wie am Zertifikatemarkt auch, wenn ich einen Optionsschein kaufe, habe ich bei einer Eurex auch einen Spread, also einen Kauf und also einen Bid und Ask oder Geld-Brief-Spanne, wie man es auch immer nennen möchte. Dieser Spread ist dann natürlich geringer, je mehr Liquidität in dem Produkt ist. Wenn ich jetzt von einer kleinen Einzelaktienoption ausgehe, hat die natürlich eine geringere Liquidität als eine Euro Stoxx 50 Option bei uns. Das sollte man sich schon auch so ein bisschen, dass das einfach nicht die eigenen Strategien am Ende crasht. Ja, also ich bin jetzt hier nicht auf Börsen, auf Maklergebühren eingegangen, auf Brokergebühren und auf die Spreadkosten, weil im Grunde das unterschiedlich ist von Produkt zu Produkt und von Broker zu Broker. Aber am Ende muss ich solche Kosten natürlich auch im Hinterkopf haben, um im Grunde zu beurteilen, ob meine Strategie am Ende erfolgreich war oder ob sie jetzt nur in theoretischen Werten erfolgreich war, aber im Grunde durch die ganzen Kosten, durch den Handel und so weiter, meine Rendite im Grunde zerfressen wurde.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also da sind gerade die Gebühren gehen ja immens auseinander. Dann kommen wir mal zu dem Punkt, weil hier gibt es auch eine Frage dazu. Ja, genau. Also ein Herr oder Frau Pfeiffer und auch Katja wollen wissen, wie das mit den Depotbanken aussieht, wie man das in Deutschland machen kann. Also es gibt eine ganze Reihe von Depotbanken. Vielleicht magst du anfangen und ich ergänze dann, oder?
Ja, also grundsätzlich würde ich mich, wenn ich jetzt bei einem klassischen Broker im Grunde mein Konto habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass der im Grunde Eurex-Optionen anbietet. Gerade bei den traditionellen Brokern die sind eigentlich schon bereits Kunde bei uns, auch Direktmember teilweise oder teilweise noch zwischengeschaltet, wo wir aktuell noch nicht so gut vertreten sind, wie es bei den Neobrokern beispielsweise, aber auch das ist, sagen wir mal, einfach eine Frage der Nachfrage und der Struktur und der Strategie des Neobrokers am Ende. Aber wenn ich bei den traditionellen Brokern ein Depot habe, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, eine Eurex-Option zu kaufen.
Ja, Hinweis von mir, bitte unbedingt auf die Gebühren achten. Also das ist da gerade besonders, kann besonders groß sein. Also das Ganze habe ich ja dann zwei Kostenkomponenten. Einmal die Gebühr für den, die Ordnung, die Spese für den Trade und ich habe dann noch die Spanne da drauf. Dann gibt es auch, ich nenne jetzt mal einen Namen, aber es ist natürlich überhaupt keine Empfehlung. Es gibt einen großen internationalen Broker namens Interactive Brokers und der wiederum, an den haben sich ganz viele angeknüpft, so wie WH Self Invest oder Cap Trader. Wer fällt mir jetzt noch ein? Ach, richtig, richtig viele. Nur da solltet ihr wissen, wenn ihr sowas macht, also ist wirklich günstig, aber es hat zwei Pferdefüße. Das eine ist, ihr müsst eure Steuer selber machen. Das sollte man immer im Kopf haben. Das macht so eine Bank nicht. Ja. Und das andere ist, dass es unfassbar kompliziert ist. Also guckt euch das mal an, so eine Ordermaske da. Ja, also ich komme da massiv ins Schwimmen und suche mir da Hilfe. Das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man so in diesen kostengünstigeren Bereich der Depotbanken geht.
Also grundsätzlich, wir sind auf dem Terminmarkt unterwegs, wir sind nicht auf dem Kassamarkt unterwegs. Also das heißt, ich bin im Grunde ein bisschen, muss ein bisschen mehr beachten, Kennzahlen beachten, mein Risikobewusstsein und so weiter. Ich kaufe nicht, also ich bekomme nicht sofort das, was ich kaufe, sondern ich habe hier im Grunde einen Terminvertrag ein und demnach habe ich natürlich andere Anforderungen an das Geschäft als zum Beispiel für eine Aktie jetzt. Und natürlich ist es dann auch dementsprechend komplizierter. Ich kenne selber die Trader Workstation. Sieht für mich auch aus wie ein Cockpit, aber Learning by Doing und es gibt mittlerweile so viel Content und so viel Influencer und Berater, die im Grunde diesen Einstieg ermöglichen und wirklich einfach über Screensharing dann zeigen.
Ja, das wäre meine Empfehlung. Und du hast es ja vorhin zu Recht gesagt, da sollte man eine Quelle sich suchen, die zu einem passt. Also wenn jemand lieber Bücher liest, super, gibt es eine Reihe. Da hat jetzt hier, warte, eine Empfehlung, sage ich jetzt mal an der Stelle. Andreas empfiehlt noch das große Handbuch der Optionsstrategien von Andrei Anisimov. Aber wenn ihr lieber YouTube-Kanäle schaut oder Instagram-Hinweise auf Lernangebote, immer an die eine Sache denken, wenn da das dicke Auto in Dubai steht, Vorsicht, wenn der Reich über Nacht drin kommt in dem Angebot und ihr lernt bei uns spielend morgens in 5 Minuten vor der Arbeit. Nee, nicht ganz. Also es gibt aber einen ganzen Haufen seriöser Angebote, die auch da helfen. Mit klar Seminaren, die Geld kosten, aber die wirklich ganz realistisch im Bereich sind, dass man auch was davon hat und einem das wirklich so vermitteln, dass man selbst damit anfangen kann. Und an dieser Stelle kommt auch immer meine Empfehlung, das sagen wir immer, sucht euch Börsenfreunde, das gilt auch für den Terminmarkt, sucht euch vielleicht Gruppen und Plattformen, auf denen ihr mit anderen sprechen könnt, weil man hilft sich da wirklich gerne weiter. Ja, da gab es auch eine Frage, ich gucke mal gleich, ob die Eurex-Seminare anbietet, leider nicht mehr, aber wir hatten das mal eine Weile. Aber es gibt ausreichend gute Angebote da draußen.
Machen auch zum Beispiel ganz viel Partnerschaften noch mit den anderen Brokern. Also über die Plattform der Broker, ich nenne jetzt auch mal CapTrader oder Lynx oder so, haben wir im Grunde auch Webinare mitgemacht, um im Grunde den Optionshandel so ein bisschen zu erklären und auch die gängigsten Strategien nochmal aufzuzeigen. Also quasi nicht auf unserer Website direkt, sondern quasi auf den Seiten der Broker dann. Wenn es um Daten geht, ich meine, klar, kann man im Grunde Datenpakete von dem Broker abonnieren, aber auch bei der Eurex gibt es relativ viele freie Inhalte im Grunde einfach über die Eurex-Website zur Verfügung gestellt.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich tue auch den Link nochmal dann mit in die Mail schicken mit dem Link zur Aufzeichnung von dieser Session. Und jetzt haben wir noch eine Reihe von Fragen. Ja, das ist eine Steuerfrage, da können wir leider nichts zu sagen. Ich weiß auch nicht, wo man da Hilfe bekommt. Christina möchte wissen, wo sie steuerliche Hilfe erhalten könnte. Ihr Steuerberater macht das nicht. Das habe ich schon öfter gehört. Aber wie gesagt, ist auch überhaupt nicht unser Thema. Aber ich würde vielleicht mal mir ein Forum suchen und da diese Frage stellen. Und mir dann einfach mal wiederum mit anderen, das Problem hat ja jeder oder jede hier in Deutschland, mir da vielleicht ein paar Tipps bei Gleichgesinnten, komisches Wort, aber zu holen. Weißt du, ob die ING es anbietet? Das möchte Maximilian wissen.
Ich meine,
Glaub
ja.
nicht, oder? Ja.
Ich müsste es nochmal doppelt checken. Ich glaube ja, ich bin nicht ganz sicher. Am Ende einfach mal bei dem eigenen Broker nachfragen, ob das auch zur Strategie gehört, in den nächsten Jahren im Grunde den Eurex-Handel zu ermöglichen oder nicht.
Ja, das würde ich auch machen. Und es kann ja auch sein, dass Sie vielleicht darüber nachdenken, das gerade anzubieten und dass man dann als Kundin, als Kunde nochmal da auch vielleicht eine Verstärkung reinbringt, dass da wirklich Interesse da ist. Jetzt eine Frage, von der ich nicht weiß. Also ich weiß gar nicht, was das ist. Wenn du es nicht weißt, auch kein Problem, aber ich stelle sie zumindest mal. Was sind Leap-Optionen? LEAP.
Nee, sag mir nicht.
Sagt ja auch nichts. Nee, tut mir leid, wissen wir nichts drüber?
Müssen wir nachhalten.
Das haben wir beantwortet. Das haben wir auch alles beantwortet. Sekunde. Ah ja, Christina mit der Steuerfrage, da kommt ein Tipp von Carsten. Guck dir mal an, www.gutveranlagt.de. So, also ja, jetzt haben wir hier alle bisherigen Fragen beantwortet. Also wenn jetzt jemand hier noch was wissen möchte, das ist die ultimative Gelegenheit, an Mathis eine Frage zu stellen. Wir machen nämlich nächste Woche wieder mit den Einsteigerthemen weiter, also mit den Einsteigerthemen an der Börse und nicht den Einstieg in die Option.
Ja, wie gesagt, wir treten auch viel auf Events auf und so weiter, sind gerade jetzt verstärkt auch auf Retail-Messen unterwegs. Wir sind auf der Invest gewesen. Wir gehen jetzt zur World of Trading. Wir haben Sponsoring-Verträge mit Brokern gemacht, wo wir dann im Grunde da auch ansprechbar sind. Also wenn es im Grunde Fragen gibt zu dem Optionshandel, uns einfach ansprechen dabei.
Ich gebe auch gleich ein paar Termine. Jetzt kommt aber noch eine Antwort auf die Leap-Frage, die wir eben nicht wussten. Leap steht für Long-Term Equity Anticipation Security. Noch nie gehört.
Scheint mir eine sehr strukturierte Option zu sein. Haben wir bei einer Eurex nicht im Angebot? Müsste ich jetzt auch nachgucken, wer die wo gelistet hat, ob es auch ein Bankenprodukt ist oder ob es zum Beispiel in den USA gelistet ist, das weiß ich nicht.
Und wie immer gilt bei Wertpapieren, je strukturierter, desto komplexer. Das sollte man sich einfach bewusst machen. Je mehr Bedingungen da drin sind, das gilt ja für Anleihen ganz hervorragend, ja, ne, umso komplizierter und auch damit riskanter wird es, dass man nicht vielleicht irgendetwas übersieht. Ja, dann wollte Hallmark was wissen über Optionen in dem ETF. Das ist eine Frage jetzt an mich. Ja, die gibt es, aber ich muss gestehen, habe ich mich auch noch nicht intensiver mit beschäftigt. Es gibt auch inzwischen sehr komplizierte, strukturierte ETFs. Also da gilt auch nicht das, was man sonst immer über ETFs sagt, dass sie einfach und leicht und transparent wären. So, ich gucke mal durch. Ich glaube, das war es jetzt an der Stelle. Also wer sich da intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte, wirklich eine Empfehlung ist die World of Trading in Frankfurt. Die ist vom 7. bis zum 9. November. kostet nichts, man muss sich nur vorher anmelden, eigentlich so die größte Handelsmesse, ein bisschen, also für mehr trading-orientierte Investments im Vergleich zur Invest, das ist das Pendant dazu. Und da, du wirst sicherlich auf der World of Trading sein, oder Mathis? Ja, wir haben auch einen Stand seitens Xetra und Börse Frankfurt. Einfach mal vorbeikommen. Und da gibt es unfassbar viele Seminare, Angebote. Also ich halte die für eine der besten Gelegenheiten, sich da eine, ja, sich gute Vorträge und so weiter anzugucken, anzuhören und von da aus weiterzukommen und auch Leute kennenzulernen. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Und dann gibt es noch zwei Börsentage, da ist es am Rande ein Thema. WH Self Invest ist in letzter Zeit sehr häufig auf Börsentagen gewesen. Der nächste ist in Berlin, ich glaube am 13., also Mitte Oktober. Und dann der danach ist in Hamburg am 25. Oktober und eine Woche vorher in Berlin. Ich bin auch vor Ort. Freue mich über Besuch und einen guten Tag. Und ich bin mir sicher, wir machen da weiter mit dem Thema, oder? Also wenn ihr jetzt einfach schickt mal eine Mail, schickt mal ein Feedback, was weiter interessieren würde im Bereich der Terminmarktprodukte, der Optionen, dann können wir da auch drauf eingehen und ein paar Monaten nochmal so eine Session anbieten, falls du Lust hast.
Na gerne,
Gar
ja.
nicht mehr gefragt. Und nächste Woche geht es dann wieder tatsächlich mit dem Einstieg. Da spreche ich mit der Jana, ich bin alleine, über Handel mit ETFs, weil wir haben ja die letzten Wochen ETF-Sparpläne gemacht und Vermögensaufbau mit ETFs. Und jetzt kommt tatsächlich mal, wie so eine Order ausgeführt wird. Ich werde tatsächlich was kaufen. Und mal zeigen, wie das so geht. Und das ist aber ein Einstiegsthema. Heute sind wir sehr fortgeschritten und mich freut sehr das große Interesse an diesem Bereich. Und danke dir, Mathis, für deine Zeit,
Danke dir, Edda, dass ich hier sein konnte.
deine Expertise und ich hoffe, wir sehen alle hier wieder beim nächsten Mal, wenn es um Terminmarktprodukte geht.
Super, bis dahin.